Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Zu hören auf Spotify, iTunes, Deezer, YouTube und auf rollingstone.de auf allen unseren Artikelseiten. In der heutigen Folge widmen wir uns den 80ern und sind nach dem Jahr 1980 natürlich beim Jahr 1981 angelangt. Mal sehen, ob das heute unsere längste Episode wird, weil wir beide sehr viele Filme gefunden haben, die uns gefallen. Und wir teilen das Jahr 81 wieder in zwei Sendungen auf. Also sprechen heute voraussichtlich über 11 bis 12 Filme. Eine Sache noch kurz vorweg. Es wird einige Filme geben, über die wir nicht sprechen, weil wir über die noch in anderen Podcast-Folgen sprechen werden oder schon gesprochen haben. Darunter fallen die Werwolf-Filme American Werewolf in London und The Howling. Da verweisen wir auf eine ältere Episode, die ihr überall auch findet, da wo der Katalog aufgestellt ist.
Ja, und wahrscheinlich sprechen wir nicht über Outland mit Sean Connery, Science-Fiction-Film von Peter Hyams.
Genau, da sind wir in der Sean Connery-Folge
eingegangen. Im Nachruf das, auf Connery ja, gesprochen.
Und wir werden auch nicht über den Bond-Film In tödlicher Mission sprechen, For Your Eyes Only, weil wir nämlich eine Bond-Serie vorbereiten, in der wir über sämtliche Bond-Filme sprechen. Vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, läuft sie vielleicht auch schon, weil wir uns noch nicht einig sind. Wir haben nämlich die erste Bond-Episode schon aufgenommen und wissen noch nicht genau, wie die jetzt vor 1981 bringen werden. Lasst euch also überraschen und nicht in diesen Zeitstrudel, den ich gerade skizziert habe, hineinziehen. Also, In tödlicher Mission bekommt eine Extra-Folge. Fangen wir an mit dem Jahr 1981 und mit folgender Musik. Ja, das kennt ja anscheinend jeder, wenn nicht anscheinend, das kennt jeder. Das war John Williams mit dem Riders March aus Sieger des verlorenen Schatzes, Riders of the Lost Ark. Tja, was können wir euch zu diesem Film noch erzählen, was ihr noch nicht wisst? Ich wüsste es gar nicht, aber er ist halt ein wichtiger Film und deshalb wollen wir unbedingt über diesen Film sprechen. Wenn man mal versucht oder wenn ich mal versuche, mich komplett frei zu machen von all dem, was man über Indie weiß, wie er aussieht, wie er die Peitsche schwingt, wer seine Gegner sind, wie die Musik klingt und so weiter. Ich glaube, ich wüsste keinen aktuellen Vergleich, in dem eine derartige Star-Allianz sich zusammengefunden hat, wie damals 1980, um diesen Film anzugehen. Man hat George Lucas, den Regisseur von Star Wars, man hat Steven Spielberg, den Regisseur von Jaws und Unheimliche Begegnung der dritten Art, und man hat Han Solo an Bord. Ich war leider damals zu jung, um die, wenn es das denn gab, diese Euphorie, die mit der Meldung einherging, dass diese drei zusammenarbeiten, durch die Medien gegangen ist. Also, aber ich glaube, das lässt sich mit heute mit nichts mehr vergleichen, wenn zwei derartige Superstar-Filmemacher und ein Schauspieler zusammenfinden. Das wäre wahrscheinlich so, wie wenn heute bei den Avengers die Russo-Brüder dann mit Peter Jackson oder James Cameron zusammenarbeiten würden. Also eine total heilige Truppe, die dann auch dementsprechend abgeliefert hat. Man muss sich das nochmal vorstellen. Es war der erste Film, in den Nazis, also sprich die Soldaten des Zweiten Weltkriegs, auch vor allen Dingen als Gegner für einen durchaus lustig angelegten Hollywood-Film aufgetreten sind. Spielberg hat das sehr gut gemacht, hat sie als Witzfiguren dargestellt, ohne dass es irgendwie einen Aufschrei gegeben hätte. Und also ich habe den Film zum ersten Mal bemerkt, als es einen Ausschnitt davon, glaube ich, bei der Große Preis gegeben hat, bei Wim Tölke, als Indy sich in die Schlangengrube abseilt und allein diese pulpartigen oder diese serialartige Titel, Riders of the Lost Ark, der ist bei mir hängen geblieben, Jägers von Schatzes. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch einen Film so serialartig benennen könnte, ohne gleich die Hauptfigur im Titel zu haben, denn Jägers verlorenen Schatzes hat ja auch später eine Neubetitelung erhalten. Er hieß dann Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark, was natürlich totaler Quatsch ist, weil er ja nicht anders ist als die anderen Jäger. Die Bundeslade jagen ja alle. Nicht nur Hitler und die Nazis, sondern auch er. Also er ist einer der Riders und er ist nicht Indiana Jones, und daneben stehend gibt es die Riders of the Lost Ark.
Ja, also ich kann mich sehr wohl erinnern an das Ende des Jahres 1981, da bin ich ins Kino gegangen mit meinem Vater statt ins Weihnachtsmärchen, weil ich schon 11 Jahre alt war. Und in dem kleinen, ziemlich großen Stadtkino sogar, im Vorort von Hamburg lief Jäger des verlorenen Schatzes. Und es ist wahr, diese Pulp-Anmutung, diese B-Movie-Anmutung, diese Anmutung eines Serials, also eigentlich aus den 30er Jahren, das sozusagen in einem Two-Reeler gezeigt wird. Und also wie eine Fortsetzungsgeschichte, eine schundige Abenteuergeschichte, Pulp Fiction eigentlich, Pulp Fiction. Nazis, Archäologen, vermengt mit Okkultismus, mit Bundeslade, mit Mystizismus. Und das alles auf dem Plakat dargestellt. Natürlich kannte ich Harrison Ford.
Aber keiner kannte den Begriff Bundeslade. Man kann die 10 Gebote Bundeslade kennen wir, aber Bundeslade
genau, war Bundeslade auch nicht. Aber das alles wusste man ja nicht, sondern man sah nur diesen ledrigen Hut. Man sah den bekannten Harrison Ford, den ich noch gar nicht gesehen hatte in Star Wars damals, aber natürlich wusste ich, dass der Han Solo in Star Wars ist. Nun dachte ich, also, warum hat er so eine Peitsche und warum sieht das aus wie ein Film, entweder 30er oder 50er Jahre, also wie die damaligen Schatzsucher-Filme. Man kann vielleicht auch sagen, Humphrey Bogart, den Schatz der Sierra Madre, so ungefähr. Spielt das in Mexiko oder was?
Er war angelehnt an Alan Quartermain.
Ja.
Zu dem es ja auch Filme und Romane gab, also Romane schon Ende der Jahrhundertwende. Und das ist ja das Tragische, dass dann es die Quartermain-Filme mit Richard Chamberlain gegeben hat, die wiederum ein Rip-Off gewesen sind von Indiana Jones, aber er natürlich das Original geblieben ist. Ne? Streng genommen ist Quartermain der Indiana Jones.
Also und Quartermain spielt um die Jahrhundertwende?
Nein, also die Romane wurden dann geschrieben und sind leicht in die Zukunft versetzt.
Ja.
Aber das fällt da gar nicht mehr auf, ob du jetzt die Kolonialzeit noch nimmst oder ob du das 30er Jahre der Indiana Jones Action nimmst. Aber ist das nicht irre, dass, also Spielberg wollte ja unbedingt einen James Bond Film drehen, ne? Also er hat ja irgendwie auch mit den Broccolis gesprochen, ob er Spy Who Loved Me machen könnte. Für Moonraker hat er sich auch interessiert, man fand aber nicht zusammen, wahrscheinlich auch, weil die Broccolis gerne einen Abfilmer gehabt hätten, der einfach das umsetzt, was die Produzenten sich wünschen. Und da hat er halt kurzerhand mit Indiana Jones eine Figur erschaffen, die für mich, wahrscheinlich für andere nicht, aber vielleicht ist es auch ein knappes Rennen, noch höher rangiert als 007. Und guck mal, so eine derart ikonische Figur zu kreieren, die nicht mal auf einer Literaturvorlage wie James Bond mit Ian Fleming basiert, das ist eine absolute Meisterleistung. Das gab es seitdem in diesem Bekanntheitsgrad nicht mehr.
Ja, zurück in das Gloria-Kino in Hamburg-Harburg 1981. Ich war, das ist für mich heute unbeschreiblich, was ich damals empfunden habe. Ich weiß noch, es standen kleine Lämpchen auf so einer Anrichte, also vor dem Kinositz. Und das war überhaupt ein ganz feierliches Ereignis, war ein voller Kinosaal. Und ich hatte so etwas noch nie gesehen. Hatte das Schwarze Loch ein Jahr vorher die Disney-Verfilmung mit Maximilian Schell gesehen, war davon etwas enttäuscht, von der Unübersichtlichkeit, fand es auch langweilig, ich habe es nicht richtig verstanden.
Schade, dass wir nicht über das Jahr 79 und das Schwarze Loch sprechen heute.
Machen wir da nochmal. Ich glaube, wir haben über das Schwarze Loch schon einmal gesprochen, haben uns jedenfalls dazu geäußert. Also ein spektakulär gescheiterter Film, der zu der Zeit, als Star Wars überall war,
da machen wir eine Sondersendung
profitieren zu. Wollt von dem Science-Fiction-Erfolg.
Na.
Es gibt natürlich einiges, mittlerweile gibt es Anhänger. Du gehörst ja zu denen, die am Schwarzen Loch sozusagen festhalten. Aber so damals war ich etwas enttäuscht. Jetzt bei Jäger des verlorenen Schatzes war von Anfang an überhaupt keine Enttäuschung. Man musste gar nichts verstehen. Das war, es ist ja alles vollkommen sozusagen aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Es werden Reisen unternommen, die Nazis sind wie selbstverständlich da, man fragt nicht mehr, ob das in der Türkei ist oder ob es irgendwo in Arabien ist, an einem indischen Schauplatz und dergleichen. Ne? Und so wie bei jedem Abenteuerfilm. Und ich wusste nicht, wie mir geschah und ich war komplett begeistert. Aber das war natürlich eine kindliche Begeisterung. Ich weiß nicht, wie oft du den Film gesehen hast. Ich habe ihn bestimmt manchmal beiläufig noch 5 oder 6
ja,
Mal später
natürlich.
Im Fernsehen gesehen.
Aber ist das nicht irre? Du hast ja gerade mit Hitler, ne? Und den Nazis. Der Film spielt 1936. Lukas, der die Idee hatte, Lawrence Kasdan hat ja das Drehbuch geschrieben, der wird sich, 1936 ist ein sehr gut gewähltes Jahr, um die Handlung dort in Gang zu setzen. Drei Jahre bevor Hitler den Zweiten Weltkrieg begonnen hat und drei Jahre nach seiner Machtergreifung. Also es ist direkt ins Zentrum gesetzt von Hitlers Diktatur und dem, was er versucht zu erreichen. Er will ja dieses magische Artefakt, die 10 Gebote, die Bundeslade halt bekommen, damit halt die Welt zu knechten, indem sie geöffnet wird und dann wie so ein dämonischer Schauer dann irgendwie diese Strahlen rauskommen. Und das zeigt auch nochmal, das ist also das Besondere an drei der vier Indiana Jones Filme ist für mich, also Indiana Jones und Tempel des Todes geht in eine andere Richtung am Ende, aber der normale klassische Dreiakter, und das unterscheidet ihn auch von James Bond, ist ja so, am Ende gibt es eigentlich in der Regelfall immer eine große Explosion und ein James-Bond-Abenteuer endet mit einer Action-Szene. In drei von vier Indiana Jones-Filmen ist das große Finale, das Action-Finale, sei es die LKW-Verfolgungsjagd aus Riders oder die Panzerverfolgungsjagd aus Crusade, das ist nicht das Ende des dritten Aktes. Der Film beendet seinen dritten Akt damit, dass es eine göttliche Konfrontation gibt. Also sprich, nicht unbedingt ein Dialog, aber halt irgendwie das Gegenübertreten über einer höheren Kraft, die nicht mehr dargestellt wird von den eigentlichen Filmgegnern. Also sprich, nicht mehr den Neonazis, auch nicht mehr den Russen wie im vierten Teil, sondern am Ende gibt es immer, sei es jetzt die außerirdischen UFO, sei es die Bundeswehr, aus der die Geister austreten, oder am Ende der heilige Ritter, der Tafelrundenritter, die auf ihn treffen. Das heißt, diese klassische Action-Drei-Akter-Struktur trifft auf viele der Filme nicht zu, weil Spielberg und Lucas erkannt haben, dass es wichtiger ist, das Übernatürliche und das Mystische zu zeigen.
Lawrence Kasdan hat eine Meisterleistung mit dem Drehbuch vollbracht. Ich weiß gar nicht, ob Kasdan vorher Filme geschrieben, einige muss er geschrieben
haben. Ja, Empire Strikes Back war doch
gleich auch. Ja, Empire drin, hat er schon geschrieben und war sozusagen im Geschäft. Wurde dann neben dem großen Drehbuchautor und auch ein großer Regisseur, der dann The Big Chill geschrieben hat. Und
Body Heat, über den sprechen wir nächstes
Mal. Body Heat war sogar noch vor Big Chill, glaube
ich. Ja, der war 81, vor Big Chill. Über den reden wir noch.
Und später noch Die Reisen des Mr. Leary und dann da schon etwas kitschig, Grand Canyon. Aber das ist wirklich ein wunderbares Drehbuch, von dem man also das spätere Schaffen von Kasdan betrachtend denken muss, wie ist er eigentlich da dazu gekommen.
Ja, das ist irre, ne? Es gibt, also wenn du überlegst, dass Big Chill so ein reiner Dialogfilm gewesen ist. Gut, Silverado war noch ein Western, das war noch ein Genrefilm, aber Riders ist ja sticht ja völlig hervor als Adventure, als Questfilm, ne? Naja, machen wir aber weiter. Jetzt kommen wir zu einem Arne Wielander-Film und zwar mit folgender Musik.
Wir sprechen über Absence of Malice und Fort Apache, The Bronx. Das sind zwei Filme mit Paul Newman, der damals so großer Star war, dass er keine Co-Stars brauchte. In Absence of Malice hatte allerdings einen Co-Star, nämlich Sally Field. Auch damals berühmt aus den Schlitzohr-Filmen mit Burt Reynolds. Und sie ist hier die Frau, die Paul Newman, also ist eine investigative Journalistin, die ihm hinterher schnüffelt. Er selbst ist ein Whisky-Unternehmer, also man könnte sagen, Jahre später in Color of Money nimmt er das wieder auf. Nur ist er hier ein einerseits seriöser Geschäftsmann, der aber verwechselt wird mit einem nicht seriösen Unternehmer, mehr oder weniger Mafioso. Und gerät in die Fänge des Geheimdienstes und sieht sich zu Unrecht verdächtigt. Und zwar auch von Sally Field, die für die örtliche Zeitung recherchiert und ihm immer nachsteigt und eigentlich davon überzeugt ist, dass er in diese Schmuggelgeschäfte verwickelt ist. Was macht Newman, wie Newman so ist? nimmt das sehr persönlich und verlässt sich nicht auf die offiziellen Ermittlungen, sondern ermittelt selbst und wehrt sich gegen diese Verdächtigungen und reitet sich also immer tiefer in die Angelegenheiten hinein, hat mit dem Staatsanwalt zu tun und dergleichen und mit den klandestinen Ermittlungen.
Das ist ein Entschuldige, weil ich unterbreche. Ja. Ich habe gerade gegoogelt, weil ich den Film nicht kenne. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt?
Warte, die Sensationsreporterin.
Das ist doch irre. Also erstmal wird der Fokus auf die andere Figur gelenkt und dann wir armen Journalisten, immer sind wir die Penner.
Die Sensationsreporterin. Ja. Und sie ist an der Sensation eigentlich, ja, so sensationell ist der Fall eigentlich nicht, dass irgendwie Whiskyflaschen mit falschen Etiketten versehen werden oder so und Steuergeschichten und so. Und natürlich ist Sally Field nicht die Frau, die nach einer Sensation aussieht oder die, ne, die Paul Newman viel entgegenzusetzen hätte. Aber Newman ist dann, also das ist ja die übliche Kabbelei, auch in Filmen von Sidney Pollack ist immer das Spannungsverhältnis zwischen einer etwas jüngeren Frau und einem etwas älteren Mann. Und er kann ihr nicht widerstehen.
War das der erste Film seit Condor eigentlich von beiden? Von beiden sicherlich zusammen schon,
zusammen,
aber
ja,
von Pollack
also
auch?
Die haben, das ist der einzige Film, den sie gemeinsam gemacht haben. Und zwar kein erfolgreicher Film. Es ist ein ganz realistischer Film, der sich auf Newman verlässt. In den 80er Jahren hat Newman lauter Filme gedreht, die sich ganz und gar auf ihn verlassen haben. Darunter eben auch Fort Apache, The Bronx. Deutscher Titel, The Bronx. Es gab einen Roman, The Bronx.
Okay.
Einen ziemlich schundigen ausführlich geschilderten sexuellen Details ausgeschmückten Roman. Aber im Kern handelt The Bronx davon, dass auf einer Polizeiwache eben dieses Fort Apache, so lauter Korruption, Drogenschmuggel und so weiter, Serpico etwas verwandt. Es wird Gewalt angewandt, spielt also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und dabei war die Bronx natürlich vollkommen verschrien. Und Newman ist ein hartgesottener Polizist, der nicht gegen die ganze Wache antritt oder der eigentlich kein Rebell ist, der aber dann doch bemerkt, dass die Korruption so weit fortgeschritten ist, dass er das nicht mehr machen will. Und er lässt sich dann eine Auseinandersetzung mit den Rädelsführern innerhalb dieses Fort Apache ein. Er spielt also wieder den einsamen Rebellen, den er immer gespielt hat, der aber so stoisch und so unbeugsam ist, einfach weil er auch so trotzig ist. Er sieht nicht ein, dass er keine Unterstützung hat und das ganze System nicht. Also es ist Serpico sehr verwandt, aber es handelt sich hier nicht um einen verdeckten Ermittler, sondern es handelt sich um einen Streifenpolizisten, der mit jüngeren Polizisten durch die Straßen fährt. Man sieht Straßenkampfszenen. Das ist ein enorm naturalistischer Film, der in der Bronx gedreht wurde. Also eigentlich ein Film Sidney Lumet, der ihn aber nicht gemacht hat.
Der hat Prince of the City gemacht.
Der hat Prince of the City
aber
im selben
Redford,
Jahr sogar.
Genau, 81. Ja. Aber Redford war ja, also danach hat er diese leichte
Newman.
Newman hat danach diese leichte Durststrecke gehabt, bis Farbe des Geldes, 5 Jahre später. Da galt er ja schon dann irgendwie als Senior. Ne? Also es ging dann ein relativ schneller Alterungsprozess, zumindest in dem, welchen Rollen ihm zugetroffen oder welche er selber genommen hat, hat dann relativ flink bei ihm eingesetzt.
Der Übergang ist eigentlich genau Absence of Malice und Fort Apache. Danach kam The Verdict und da war er schon grauhaarig, allerdings auch ein Film, für den er für den Oscar, glaube ich, nominiert wurde. Jedenfalls hätte er nominiert werden müssen. Und The Verdict ist ein Film von Sidney Lumet, glaube ich. Also Sidney Lumet hatte eine sehr, sehr gute späte Zeit.
Der Philipp Seymour Hoffmann-Film war auch super von ihm, sein letzter.
Genau, der war dann aber 2009
oder so.
Ja, 7, 8, 9. Über den wird auch noch zu sprechen sein.
Allerdings.
In einer komplizierten Struktur. Und Fort Apache hat eine sehr, sehr einfache Struktur. Und hat Newman als Senior etabliert. Es gibt in Fort Apache natürlich auch Liebesaffären. So. Er war auch immer noch romantischer Darsteller. Hier ist er allerdings ein so harter Knochen, dass man sagen kann, also ist kein romantischer Held. Ne? Und später in Color of Money ist er sehr wohl also, auch noch ein romantischer Held. Also das sind zwei Filme, die beide in jenem Jahr nicht sehr erfolgreich waren. Also in Deutschland, bei der Sensationsreporterin, konnte man sich gar nichts vorstellen, vor allem weil Newman da nicht titelgebend war, also nicht der Sensationsreporter oder der falsche Schmuggler oder dergleichen.
Ja, das war einfach ein blöder Titel. Das war einfach kein guter Titel, aber insgesamt waren beide Filme doch ästhetisch gesehen. Also das Jahr 81 ist auch deshalb so besonders, weil es noch nicht so aussah wie die 80er Jahre. Also du hast es oft gehabt, ich habe es bei Princess of City auch gedacht, als ich ihn wieder gesehen habe. Du hast teilweise einen Kleidungsstil und Farbfilter und generell einen Ausstattungsstil, der noch so ein bisschen in den 70er Jahren verhaftet ist. Es gibt selbst bei Riders of the Lost Ark gibt es eine Szene auf dem Bazar, da trägt Karen Allen irgendwie eine Schlaghose. Mhm. Also ich mag 81 einfach ästhetisch, weil das halt komplett zwischen den Jahrzehnten steht. 82 dagegen, da werden die Frisuren schon aufgetürmt. Das ist nochmal ein anderes Jahr.
Ja, 82 war natürlich E.T.
Ja, der hat zwar keine Frisur, aber die Kids, die sahen so aus mit ihren Frisuren. Die hatten schon diese dicken
Hornbrillen. Ja, BMX-Räder und Föhn, so weiter.
Genau. Naja.
Das war alles schon da und das ist eben in diesen Erwachsenenfilmen Absence of Malice, übrigens auch kein Titel, bei dem man glaubt, dass Amerikaner ins Kino gehen würden, um Absence of Malice zu sehen.
Ne? Toller Titel.
Also im Unterschied eben zu Pollacks, sagen wir, Drei Tage des Kondor, oder sagen wir
Havanna.
Ja, Havanna war wesentlich
später. Out of
später.
Africa
war ja, das, genau, Out of Africa ist natürlich der beste Titel, aber der ist dann natürlich von Tanja Blixen.
Machen wir weiter.
Der nächste Film.
Ja, der nächste Film, den habe ich ausgesucht, und zwar mit folgender Musik. Ja, das war Orf mit Carmina Burana. Das kennt ja heute inzwischen jeder. 81 kannte es noch nicht jeder. Heute hört man dieses Lied in so Klassik-Best-of-Konzerten in Mehrzweckhallen und so weiter. Das gehört sozusagen zum Kanon. Das Otto Normalverbrauch ist dieses Stück zu kennen. Was John Boorman gemacht hat, ist, er hat halt Stücke wie von Orff und vor allen Dingen auch von Wagner, Lohengrin und so weiter in diesen Film eingebaut. Das ist ein Film, den ich mir zur Vorbereitung nochmal angesehen habe und ich habe sowohl mit Freude als auch mit Erschrecken festgestellt, wie gut dieser Film gealtert ist. Also ein unfassbar gut gealterter Film, was in diesem Kontext wichtig ist, weil er ein Fantasy-Film ist. Er ist einer der ersten, der die Sword and Sorcery Renaissance der 80er Jahre mit eingeleitet hat. Und Boorman widmet sich da der Artus-Sage. Eigentlich wollte er was anderes machen. John Boorman hatte schon zu Beginn der 70er Jahre zunächst versucht, den Herr der Ringe zu machen. Und United Artists hatte auch gesagt, okay, gucken wir uns das mal an. Er wollte das in Irland drehen, da wo er auch gewohnt hat. Ich glaube, er hat sogar Sardos mit John Connery in Irland gedreht, was man sich gar nicht vorstellen kann. Er wohnte da irgendwie 30 Kilometer von Dublin entfernt und wollte den Herr der Ringe dort machen. Hat dann aber gemerkt, dass es aus Budgetgründen und aufgrund nicht verfügbarer Effekte einfach nicht geht. Also er hatte irgendwie auch geplant, 10-jährige Kinder mit Bärten auszustatten und dann in Hobbit-Kostüme zu stecken und die dann halt als Hobbit-Zwerge darzustellen. Also man hat einfach gemerkt, er konnte einfach nichts machen. Und stattdessen hat dann halt das Studio gesagt, okay, wie wär's denn dann mit Artus, König Artus, Lancelot, Morgana und Merlin natürlich. Er wollte den Film eigentlich auch Merlin nennen, weil Nickel Williamson, der Theaterschauspieler, halt so eine prominente Rolle da drin hat. Und er sieht da drin halt irgendwie, er sieht da drin halt nicht aus wie ein Gandalf. Er trägt irgendwie so eine schlumpfartige Silbermaske, die sich um seinen Kopf so rumschmiegt. Und das soll wohl irgendwie auch dazu dienen, halt irgendwie, keine Ahnung, außerirdische Gedanken vielleicht von sich zu halten. Aber es ist ein ganz wunderbarer Merlin-Film, der mit geringer Ausstattung, halbwegs geringen Kosten, trotzdem massive Ergebnisse abliefert. Er hat tolle Schlachten, tolle Rüstung. Und Boorman selber hat ja mal, ich habe mir den Audiokommentar angehört, gesagt, was er damit drehen wollte oder zeigen wollte, war sowas wie Past, Present and Future of Humanity. Er hat das so eingeteilt. Zunächst einmal gibt es den unschuldigen Bauernjungen Artus, der irgendwie das Schwert zieht und alles ist in Ordnung. Dann zieht die Zivilisation mit Camelot nach England ein und alle werden reich und satt, er ja auch. Und die Future of Humanity, das ist dann der nebelumhangene, ökologisch zerstörte Planet, als dann am Ende Mordred, sein eigener Sohn, ihn töten will und dieser Nebellandschaft, als alle nach dem Heiligen Gral suchen, um die Lebensgeister wieder zu erwecken, in dieser Nebellandschaft ihn angreift. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Menschheit wollte er damit zeigen. Und das ist einfach eine geniale Parabel darauf. Es ist ein unglaublich gut aussehender Film. Und wir werden ja später noch über Drachentöter, Dragonslayer reden. Der Film spielt ja nicht ohne Grund im 4. oder 5. Jahrhundert nach Christus, als langsam das Christentum auch in England einzieht und christliche Religion sich breit macht. Und all das, woran man geglaubt hat, Magie, Drachen, alle möglichen Fabeldinger, dann allmählich sich auch verzogen haben. Das erkennt Merlin übrigens auch, der sich dann ja verabschiedet aus Camelot. Deswegen, und das hat Borman ja auch gesagt, hat dieser Film auch so viele Grüntöne, also so magisches Grün, das sich auf Rüstungen reflektiert. Es zieht alle wieder in die Natur, weil die Zivilisation es einfach nicht geschafft hat, einen schönen Planeten zu erhalten und generell lebenswert zu sein.
Hm. Ja, und das war Bormans Thema schon seit Deliverance. Da schlägt auch die Natur sozusagen zurück im Hinterwald. Also es sind vor allem die Hinterwäldler, die zurückschlagen, aber es ist auch die Wildnis an sich. Deliverance von 1971, ein drastischer Film. Und da hat später, glaube ich, im Smaragdwald 1986, hat er das wieder aufgenommen in der Gegenwart, ja. Wo im südamerikanischen Regenwald dann die Raupen kommen und ein großer Staudamm gebaut werden soll. Und auch da werden die Ureinwohner gezeigt in ihrem Habitat sozusagen. Und der Einbruch der Zivilisation hier in Gestalt von Raupen und Ingenieuren. Mir blieb Excalibur damals vollkommen unverständlich. Es gab immer das von Sasan und mir geschätzte, ja, heute hoch verehrte Cinema-Jahrbuch. Cinema-Jahrbuch,
oh,
habe
ja,
ich mir damals Cinema gewünscht. Jahr, 1981, 1982.
81 hatte ich noch nicht. Ja,
81 war das erste Mal, dass ich mir das zu Weihnachten gewünscht habe. War ziemlich teuer, also im großen Format. Aber im Kiosk erhältlich. Und Ausschnitte aus den Filmen des Jahres und also eigentlich der zu erwartenden Filme waren da schon zu sehen. Also das, was man dann 1982 sehen konnte und zugleich Rückblick auf das eigentliche Jahr. Und da war Excalibur auch darunter. Und da dachte ich, wieso wird ein Film über ein Schwert gedreht. Und das kam mir ganz merkwürdig. Ich habe früher Ritterfilme gesehen mit Robert Taylor und Deborah Carr und so und Ivanhoe und so. Aber 1981, also Conan der Barbar kam mir schon merkwürdig vor. Und jetzt kam jetzt wurde ein Film über ein Schwert gedreht. Und mehr wusste ich ja nicht.
Merlin, ja, man kannte ja so Artus, aber den Schwertnamen kannte man Artus, nicht. Ne?
Ja, Artus.
Lancelot, Parzival, alles ja. Klar. Gut. Aber keiner wusste, was
er zeigen. Aber natürlich war dem Elfjährigen das nicht alles gegenwärtig. Ne? Ja. Von König Artus hatte ich eine König Artus Tafelrunde. Ne? Mhm. Das wusste ich. Aber es kam mir sehr merkwürdig vor. Und vor allem konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieser Film ein Erfolg werden könnte.
Ja, er wurde kein Riesenerfolg, nein. Aber er ist übrigens auch, ne? Ich habe schon mal erwähnt, Filme durften damals nicht zu lang sein. Wir haben bei Dune rüber geredet. Er strifft gerade mal die 140 Minuten und wirklich so vom Cradle to Grave mit Artus. Das geht alles ganz fix, ne? Er zieht das Schwert aus dem Stein. 10 Minuten später ist er schon der saturierte Armchair King, also der irgendwie halt den nichts mehr schocken kann. Aber es ist kein Zufall, dass dieser Film heute noch so geliebt wird, weil er einfach total gut gealtert ist. Zack Snyder, Peter Jackson, die lieben diesen Film und haben ihn als sehr einflussreich für ihre eigenen Fantasy-Werke benutzt. Ich glaube, Peter Jackson hat sogar das Kostüm des Mordred, dieses goldene Putten-Kostüm, ersteigert und solche Sachen. Also ich kann diesen Film nur wirklich jedem ans Herz legen, der ihn das letzte Mal als Kind gesehen hat, und nicht weiß, ob er es nochmal tun sollte. Man sollte es wirklich tun, weil das ist ein Film, dessen Effekte beeindruckend sind und der einfach toll aussieht. Es war toll, dass Borman den den in Irland gedreht hat. Also die, auch die Soundtracks, allein die Idee, klassische Stücke, Kampfmusik, die man der Klassik vielleicht gar nicht mehr unbedingt zugetraut hätte, weil man immer nur andere Stücke im Kopf hat, also Wagner zu nehmen und das damit zu orchestrieren. Das war für mich, fand es damals atemberaubend, das hat mich stark geprägt und heute auch noch.
Dieser Film kann natürlich auch nicht so sehr altern, wenn er im 4. oder 5. Jahrhundert spielt. Also ja. Da ist keine so große
Gefahr. Die Kleidung ist die.
Keine so erhalten. Große Gefahr. Jetzt kommen wir zu einem Film, der auch nicht mehr altern kann. Er spielt in den 20er Jahren.
Dann machen wir erstmal Musik.
Ja. Chariots of Fire. Viel bekannter als der Film ist Vangelis Filmmusik.
Soll ich mich jetzt schon aufregen oder warten, bis du noch ein bisschen erzählt hast über Vangelis?
Ich sage kurz, weil die Filmmusik viel berühmter ist als der Film.
Ja, da möchte ich gerne was zu sagen.
Ja, der Film hat den Oscar 1982 gewonnen. Ne? Also dann im Frühjahr 82 hat er den Film von 1981 gewonnen. Ein englischer Film, der von Läufern handelt, von Läufern, der englischen Equipe. Equipe sagt man dann nicht, sondern man sagt Team. Für die Olympischen Spiele in Paris. Und die bereiten sich vor. Die Engländer haben, jetzt wird es schon etwas ausführlich, aber man muss es sagen, die Engländer haben eine große Tradition, weniger im Sprint als vielmehr auf den Mittelstrecken, also bei 400 und 800 Meter, 1500 vor allem. Zu der Zeit gab es, glaube ich, den Sebastian Coe in den 80er Jahren, der da sehr, sehr erfolgreich war und ein richtiger Held. Und das eben auch schon in den 20er Jahren. Und es ist eine konventionelle Sportgeschichte eigentlich, wie konkurrierende Engländer sich beäugen. Und es gibt auch einen Trainer von Ian Holm, Holm muss man wohl sagen, der
seine einzige Oscar-Nominierung, ist auch irre.
Ja.
Ne? Er hat nur eine einzige bekommen, die für den Film.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Er hätte viele verdient gehabt, möglicherweise sogar für Alien, aber vor allem war er später noch in
Herr der Ringe.
In Herr der Ringe auch, aber vor allem in realistischen britischen Filmen. Hat sehr, sehr viele Nebenrollen gespielt. In jedem vierten englischen Film, jedenfalls ist Ian Holm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also der spielt den Trainer und es geht eigentlich darum, dass ein jüdischer Sportler mit Diskriminierung zu kämpfen hat und es geht um die Konkurrenz zweier Läufer, von denen der eine dann eben nicht zu den Olympischen Spielen mitgenommen werden soll, weil natürlich die Anzahl der Läufer eines Landes begrenzt ist. Eine einfache Geschichte, aber dieser Lauf am Strand zur Musik von Vangelis und der Lauf im Stadion und alles in Zeitlupe und am Ende der Lauf, also hier handelt es sich...
Kannst du Rocky an den Strand schicken. Also,
gut, jetzt du.
Pass auf, der Punkt ist der, ich kann gar nicht groß gehen den Film sagen, weil ich ihn gar nicht gesehen habe. Ich rede mich nur über die Musik auf. Also es ist eine markante Melodie, die meinetwegen preiswürdig ist, meinetwegen auch in der heutigen Zeit, wo Soundtracks keine großen Bedeutung mehr haben. Aber dass er in jedem Jahr gegen John Williams und Riders verloren hat, das verstehe ich bis heute nicht. Allerdings muss man wahrscheinlich deshalb auch die Oscar-Mechaniken verstehen und wie diese Jury tickt, wie die Academy tickt. Die haben sich natürlich gesagt, John Williams hatte sowieso einen Lauf. Ne? Er hatte zwischen 74, sagen wir mal, und 84 seine kompletten Master-Scores veröffentlicht. Hatte 77 erst für Star Wars den Oscar bekommen, 75 für den Weißen Hai. Und danach, glaube ich, in fast jedem Jahr eine Nominierung von Superman über Empire Strikes Back. Die werden sich gesagt haben, der kriegt sowieso bald nochmal seinen Oscar. Und Vangelis, das war halt auch neuartige Musik für diese ältliche Oscar, für das ältliche Oscar-Gremium. Die kannten sowas nicht. Man muss ja auch fairerweise zu Vangelis sagen, er hat danach ja auch nicht mehr enttäuscht. Er hat Blade Runner gemacht, vielleicht ein Score, der noch beeindruckender ist als jetzt zu Carriots. Aber gut, na, mich nervt einfach nur, also ich sehe so viel in den Clips, in den Slow-Motion-Clips, wie Sieger durch die Gegend rennen, dass ich einfach den Film gar nicht mehr sehen will.
Ja. Diese weich gezeichnete Zeitlupen-Ästhetik ist natürlich kennzeichnend für den Film, der in gediegener britischer Weise wie Fernsehfilme.
Wie so James Ivory Zeit, oder so.
Ja,
oder
genau. Howard's End. Ivory war, so, war etwas später. Also ja. Die Ivory-Filme waren damals noch nicht so populär. Also wir sprechen da vor allem von Was vom Tage übrig blieb und Howard's End. Und einige wenige Jahre nach Chariots of Fire kam Zimmer mit Ausblick. Das war eigentlich der erste dieser Filme. Zimmer mit Ausblick.
Tony Carey.
Und
na, Tony Carey war ein anderer.
Du meinst Tony Carey?
Ja. Oder Tony Hadley. Oder wie ist der? Nee, Tony Hadley war der von Spandau Ballet.
Spandau Ballet. Wen meinst du?
Ich hab doch mal, das haben wir doch im Jahr 84 mal eingespielt. Da hast du doch über Zimmer mit Aussicht gesprochen.
Ja.
Und dann habe ich Tony Carey den Song Room with a View eingespielt, um dich zu ärgern.
Ja,
weil er hat ja mit dem Film nichts, der Song hat, der er heißt so, ne? View.
Ach so, das ist Dieter Wedel.
Echter Brüller.
Dieter Wedel hat eine Fernsehserie. Ja, ja, ja.
Ach so.
Und Tony Carey hat dieses Lied bei Dieter Wedel. Das war die Titelmelodie. Das
schrecklich.
Das glaube ich, irgendwie sowas wie Urlaub inklusive oder so etwas aus den späten 80er Jahren.
Das ist ja so ein Praxis-Bülow-Titel.
Also das war Tony Careys Erfolg. Chariots of Fire ist also der britische Historienfilm par excellence, kann man auch nicht sagen. Ist einfach ein exzellenter britischer Ausstattungsfilm und ausgerechnet der wurde im Jahr 1982
passt gar nicht zu dir.
Als bester Film ausgezeichnet. Es gibt, man könnte sagen, in der Tradition von David Lean, der so viele Oscars nicht bekommen hat, aber so nachträglich hat man gesagt, ja, könnte doch mal ein britischer Film ausgezeichnet werden.
Völlig out of character von dir, dass du ihn gut findest. Aber gut, ich habe ihn ja noch nicht gesehen.
Sage nicht, dass ich den Film so sehr lobe. Das ist eine schöne nostalgische Erinnerung. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, aber kurze Zeit später. Und natürlich beeindruckt, ich glaube, der deutsche Titel, Die Stunde des Siegers.
Ja.
Ne? Und da waren diese drei oder vier Oscars abgebildet in den Zeitungsanzeigen. In den Zeitungsannoncen werden ja immer die Oscars da abgebildet. Jedenfalls, wenn es mehr
übrigens,
als einer ist.
Was übrigens nur dann geht, was heute nämlich nicht mehr geht. Damals ging es, weil nämlich deutscher Kinostart oft, also nach der Oscarverleihung stattfand, wären natürlich die Oscarverleihung die Filme prämiert, die vor dem Jahresanfang, also im vorangegangenen Jahr stattgefunden haben. Heute siehst du das gar nicht mehr. Siehst du vielleicht bei Direct-to-Home-Videogeschichten oder bei Plakaten, die halt irgendwie Streaming, Zweitausstrahlung gehen. Aber dass man die Oscars schon vor dem deutschen Kinostart abdrückt, gibt es nicht mehr, weil alle Filme parallel
laufen. Ja, und dann die Nominierungen werden oft auch schon dargestellt.
Ja, ja.
Wenn es überhaupt diese Zeitungsanzeigen noch gibt.
Wenn überhaupt.
Also das waren immer zwei Seiten am Donnerstag in der Tageszeitung. Und je größer die Anzeige war, desto sicherer konnte man sein, dass in 5, 6 Kinos lief.
Stimmt.
Und Chariots of Fire, heute sagt man Arthouse, damals sagte man, naja, in den kleinen Kinos und in den Programmkinos. Aber der ging doch darüber hinaus. Das war ein richtiger Publikumsfilm. Was er nicht gewesen wäre, ich von Hugh Hudson übrigens inszeniert, der viele britische Fernsehfilme gemacht hat. Aber die britischen Fernsehfilme waren damals natürlich sehr gut. Vielleicht hat die Academy gesagt, wir wollen mal britische Fernsehfilme auszeichnen.
Ja, das kann sein, klar.
Naja.
Okay, machen wir weiter mit einem Film von mir und folgender Musik. Ja, das war Dragon Slayer, der Drachentöter. Ein Film, der damals kein Erfolg gewesen ist. Er fiel in die Ära der sogenannten Dark Age von Disney, inszeniert von Matthew Robbins. Die Dark Age von Disney, es ist kein Dark Age Film von Disney, aber er fällt in diese Ära rein. Dieser Begriff ist ein bisschen unklar und auch zeitlich nur sehr schwammig umfasst.
Also nicht Mittelalter, sondern Dark Age.
Genau, also mit Dark Age meinen die, also es gibt verschiedene Zeitalter. Es gibt einige, sagen, Dark Age bei Disney begann nach dem Tod Walt Disneys in den 60ern und ging bis meinetwegen 81. Andere sagen, es geht von 72 bis 89. Was damit gemeint ist, ist eine Zeit, in der die Walt Disney-Filme einen vergleichsweise geringeren Erfolg hatten, in der viele Zeichner das Studio verlassen haben nach Walt Disneys Tod, zum Beispiel auch Don Bluth Anfang der 80er.
Ich will nur eines einladen, ja. Auch während der Lebenszeit und auf dem Höhepunkt von Walt Disneys Erfolg haben Zeichner sein Studio verlassen, weil er die Gewerkschaften nicht anerkannt hat.
Ja. Aber es fielen halt vor allen Dingen Filme rein, es gab irgendwie Titel wie The Fox and the Hound. Mhm. Ne? Das war natürlich dann Cap und Capper. Mhm. Oder selbst Bernhard und Bianca.
Die Mäusepolizei.
Ja, genau. Das ist ein super Film. Das ist hat einen super deutschen Titel. Der heißt aber, wie heißt denn? The Sorcerers? The Searchers? Nee, irgendwie sowas. Mhm. Aber fast sowas wie so ein New Hollywood-Titel, also fast wie so ein New Wave-Titel, so hießen die Filme damals. Und das lag natürlich daran, dass die großen Märchenklassiker wie Cinderella, Aschenputtel und so weiter, die waren schon verfilmt. Als dann Michael Eisner Mitte der 80er zu Disney bei Disney anfing und dann gab es Roger Rabbit und Ariel, die Meerjungfrau, Mulan, Tarzan, natürlich der Lion King, Beauty and the Beast, war Disney wieder zurück on course. Aber das war, also Dark Age war sozusagen die Zeit, die mindestens 15 Jahre ging, in der Disney sogar Angst haben musste, dass es eine Firmenübernahme geben könnte und es den Laden bald nicht mehr gibt. Und da fiel, genauso wie mein vielgeliebtes Schwarze Loch, oder wie Tron auch, über den wir dann 82 sprechen werden, eben auch der Drachentöter hinein. Das war ein sehr mutiger Film, wo sich Disney was getraut hat. Er ist zum Beispiel auch der einzige Disney-Film, in dem man so einen Pillermann baumeln sieht, weil Peter McNichol, der Hauptdarsteller, nackt in so einen See springt. Und dann sieht man halt ihn zwar von hinten, aber auch wie was zwischen seinen Beinen baumelt. Also er trägt auch die Ehre als Film, der die einzige Nacktdarstellung, die unfreiwillige Nacktdarstellung eines Geschlechtsteils zeigt. Ja, ich will den Inhalt nur ganz kurz zusammenfassen. Es geht also um diesen jungen Zauberlehrling Galen, der einen Drachen töten soll, weil er die Bevölkerung tyrannisiert. Es gibt immer so eine Lotterie, die veranstaltet der König. Da wird dann dem Drachen so ein Opfer gebracht, damit er beruhigt wird. Und er soll, und irgendwann hat er genug und will den einfach töten. Das Tolle ist, es gibt auch eine Disney-Prinzessin in dem Film, die sich allerdings freiwillig dieser Lotterie stellt, weil sie sagt, es ist eine Demokratie, nur weil ich adelig bin, heißt das nicht, dass man meinen Namen nicht ziehen kann und ich nicht geopfert werde. Die wird dann auch sehr übel von Drachenkindern auch massakriert und getötet. Also Disney-Prinzessin zeigt stumpf, kann man dann quasi sagen. Also das sind alles mutige Sachen, die in einem Disney-Film gezeigt werden. Aber das Allerbeste an dem Drachentöter ist der Drache selber, der den tollen Namen Vermitrax Pejorative, wenn ich das Englisch aussprechen würde, trägt. Also ein ganz toller lateinischer Name. Und dieser Drache ist wirklich eine Meisterleistung. Also George R.R. Martin, Game of Thrones, hat nicht umsonst gesagt, das ist der beste Drache, den er jemals gesehen hat. Ein ganz alter, zotteliger, ausgemergelter, vielleicht asketischer, also vielleicht hungert er freiwillig, alter, trübseliger Drache, der die ganze Zeit sauer ist und in einer Tour nur Feuerspalt. Super Effekt-Kino, zu Recht mit einem Oscar, also einen Spezialeffekt-Oscar natürlich Riders bekommen, aber dieser Drache, der auch mit Go-Motion animiert wurde, also sprich sehr schnell, Einzelbewegung einer Skulptur, hat völlig zu Recht für diesen genialen Drachen eine Oscar-Nominierung bekommen.
Ich finde, ich habe den Film nie gesehen und auch nie von ihm gehört. Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei, war der letzte Film neben Schneewittchen, den ich dann noch einmal in der Wiederaufführung gesehen habe.
Der war super,
den ich überhaupt von Disney geschaut habe.
Leider war Elliot und das Schmunzelmonster kein Disney-Film.
Elliot und das Schmunzel.
Das ist ein super Titel.
Elliot, das Schmunzelmonster. Das Schmunzelmonster,
ja genau. Pete's Dragon hat einen super Titel, leider kein Disney.
Dieser Begriff fiel mir auch gerade ein. Ich weiß nicht, wie ich den Übergang finden soll. Aber man kann sagen, Zu Reds kann man sagen, das gespielene Feuer ist auch rot. Und jetzt kommen wir,
nicht schlecht, ja? Nicht
und,
schlecht.
Und jetzt kommen wir zu Warren Beattys Lebensprojekt.
Mit, sagen wir mal, kommunistischer Musik, wenn es das gibt, aber es war wahrscheinlich eh ein Hollywood-Komponist, der das gemacht hat.
Oh ja.
Blenden wir mal eben was ein.
Ja, also für den Film, also die Musik ist natürlich pompös, aber dafür ist der Film nicht bemerkenswert, sondern es ist der Film, den Betty, muss man eigentlich sagen, ich bleibe dennoch bei Warren Beatty, den Beatty seit den 70er Jahren verfolgt hat.
Wie spricht man den aus?
Ja, der Amerikaner sagen Betty. Amerikaner sagen Betty.
Okay.
Ja. Also eben nicht Beatty.
Wir sagen alle, jeder sagt ja. Beatty.
Nee, hör mal bei Oscar-Verleihung oder wo immer von die Rede ist, oder Betty.
Denk wahrscheinlich an Beat.
Warren Beatty. Warren Beatty. Mhm. Und Warren Beatty seit den 60er Jahren, spätestens seit Bonnie and Clyde, der ein großer Star, der aber vor allem auch Produzent war, mit so vielen befreundet, darunter sogar Joan Didion Anfang der 70er Jahre, mit Drehbuchautoren, mit Produzenten, der Rechte an Büchern erworben hat und Reds, die Geschichte eines Amerikaners in Russland zur Revolutionszeit, war wirklich sein Lebensprojekt. Er wollte Regisseur sein, er hat Jack Nicholson engagiert, er hat Diane Keaton engagiert. Er hat übrigens auch das Cinema-Jahrbuch damals, Warren Beatty dreht auf dem Roten Platz. Warren Beatty dreht am Originalschauplatz.
War der Erste, der dort drehen durfte?
Ja, das weiß ich nicht, aber damals gab es kaum eine Produktion. Ich glaube auch nicht, dass James Bond da auf dem Roten Platz...
Nein, James Bond hat da bis da nicht... Der Erste war ja, glaube ich, hier GoldenEye in St. Petersburg. Da hat er, glaube ich, zum ersten Mal...
Ja, und da war es schon geöffnet.
95,
aber 81 war das eine Sensation im Kalten Krieg und das gab es überhaupt nicht. Und da hat man gesagt, naja, dieser Beatty, der war ja... im Actor Studio und dann hat er so linke Sympathien und die seine sagen wir sozialistischen seine sozialistische Ader hat er immer auch gezeigt, weil er noch am Ende des Lebens von Elia Kazan, als der einen Ehren-Oscar bekommt, hat er die Opposition bei der Oscar-Verleihung damals angeführt, die nicht aufgestanden ist zum Applaudieren.
Er hat sich hingestellt, Warren Beatty.
Warren Beatty.
Genau. Ja, ja,
doch. Anders als andere.
Ja, ja, pass auf. Ja. Also ich habe das genau, ganz kurz, ich habe das genau im Blick, weil ich habe mich irgendwie so aufgeregt und zwar nicht über die ihn unterstützt haben, sondern die nichts gemacht haben, weil was haben die denn erreicht? Also es war ja eine sehr heikle Situation. Er sollte den Lebens-Oscar kriegen für sein Lebenswerk. Und die ersten Hollywood liefen Sturm. Deswegen hat die Academy gesagt, wir lassen den alten Herrn eintreten und er wird flankiert von zwei anderen Größen. Links De Niro, rechts Scorsese. Mhm. So, die haben ihn reingetragen. So, dann haben sich welche hingestellt. Also Beatty hat sich hingestellt und hat also wirklich lautstark applaudiert. Mhm. Und dann gab es dann irgendwie so Nachgeborene, ja, wie Ed Harris. Oder selbst hier diese andere Affe,
McNulty.
Ed Harris, ne? Also Ed Harris, das war ja noch nicht mal ein Zeitgenosse, der davon als Schauspieler nicht profitiert oder unter diesen McCarthy-Dings da irgendwie gelitten hat. Ja. Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Der war da vielleicht 10 Jahre alt.
Also das ist der Hintergrund, die McCarthy-Hexenjagd
genau.
Dann blenden
die
in den 50er Jahren.
Dann blenden die Ed Harris dann da ein, ja, wie er so ein Grübelgesicht machen darf. Mhm. Was hat denn der Freak damit zu tun?
Also da habe ich mich falsch erinnert. Es ist so, dass Warren Beatty am Anfang seiner Karriere, ich glaube, in dem ersten oder zweiten Film unter der Regie von Elia Kazan gespielt hat. Und Elia Kazan war natürlich auch der Heros des Actors Studio in jener Zeit und hat unter anderem auch den Beginn, also nicht nur von Marlon Brandos Karriere am Broadway gefördert, sondern auch in einem frühen Film 1946, glaube ich, Gentleman's Agreement, Gregory Pecks Karriere gefördert. James Dean dann dessen Er hat dessen ersten Film inszeniert. Naja, also ein großer Held. Gut, also Warren Beatty hat zu Elia Kazan gehalten. Ich wollte nur auf vage sozialistische Tendenzen hinaus, die Beatty wohl umgetrieben haben. Und nach Jahren ist es ihm gelungen, dieses Projekt zu finanzieren. Und er hat dann, glaube ich, den Regie-Oscar bekommen.
No? Ja, genau, das war die Sache.
Also im Jahr darauf hat er den Regie-Oscar für Reds bekommen. Und da hat man gesagt, jetzt ist endlich
Weil den Carriots-Typen, den kannte ja auch keiner. Das konnte man so gut verteilen. Also wenn der Film den besten Film-Oscar bekommt, aber von einem Engländer gedreht wird, den keiner kennt, so ein TV-Engländer, dann kann man prima irgendwie, das war wie Spielberg mit Private Ryan, der den Regie-Oscar bekommen hat, und dann John Madden, den keiner kennt, für Shakespeare in Love dann nur den besten Film-Oscar bekommen.
Ja, und sie wussten eben nicht, wie sie Beatty, einem der mächtigsten Männer in Hollywood und einem der wirkungsmächtigsten und beliebtesten, wie sie ihm einen Oscar geben sollten, denn so viele gute Filme waren da nicht.
Er hatte eine Chance und er hat sie genutzt. Er hatte eine Chance und er hat sie genutzt, weil Ishtar war ein Flop. Dann hier Dick Tracy. Ishtar
war etwas später,
glaube ich. Ja, genau, es war dann 80er. Dick Tracy, dann gab es noch hier diesen Baxi-Film von Barry Levinson, hat er nicht selber gedreht. Baxi
Siegel gespielt und
Es war seine letzte Chance und die meisten würden sagen, übrigens, dieses Sprichwort verstehe ich gar nicht. Er hatte keine Chancen, hat sie genutzt. Er hatte keine Chancen, hat sie genutzt. Ja. Verstehe die Sprichwort bis heute nicht. Er hatte eine Chance, 81, und hat sie genutzt.
Ja, man könnte aber auch sagen, er hatte eigentlich alle Chancen in den 70er Jahren.
In den 70ern, ja, klar.
Und, er hat dann Shampoo gedreht und da hat Der Himmel des Alwarten
ab den 80ern
gedreht. Und das waren nicht die Filme, waren schon komödiantische Filme, die ihn gut eingesetzt haben, aber den richtig großen, ernsthaften Film hat er nicht gedreht, hat er weniger gedreht als etwa Paul Newman, Robert Redford, Dustin Hoffman, John Voight. Es waren ihm nahezu alle über, aber er war mehr noch als Paul Newman Produzent und auch derjenige, der Drehbücher in Auftrag gegeben hat und der seine eigene Firma hatte. Und aber auch nach Reds ist ihm nicht viel gelungen. Zum Film selbst, das als Period Piece sehr gelungen, aber eigentlich ein biederer Film. Da geht es vor allem um die Freundschaft von Nicholson und Beatty in einem fremden Land und eigentlich nur um eine Frau, nämlich Diane Keaton. Also da kann man sagen, der englische Fernsehfilm wurde auch auf dem Roten Platz gedreht.
Wenigstens gab es da für sie wahrscheinlich nicht so viel zu lachen, wie sie sonst immer so. Diane Keaton ist irgendwie so auf Dauer Prozac. Mhm. Wenn du die jetzt siehst, die nimmt ja anscheinend immer irgendwas ein. Immer lacht sie und trägt ihren weißen Hut.
Ja, meinst du, dass es daran liegt oder ob sie einfach so froh ist und...
Sie freut sich über den Death of Corleone-Cut, über den wir noch sprechen werden. Wahrscheinlich ist sie deshalb so gut drauf. Naja, machen wir weiter, oder?
Ja,
machen wir nächsten Film. Den nächsten Film, den ich ausgesucht habe mit dieser Musik. Nutze hiermit die Gelegenheit, um vielleicht zum ersten Mal im deutschen Podcast-Wesen, wie ich es mal ausdrücke, über diesen Film zu reden, den eigentlich keiner kennt und den ich leider kenne, weil der mich so traumatisiert hat. Ich durfte nämlich damals gucken, der Film heißt Der Weiße Killer. Das ist ein italienischer Film von Enzo Castellari. Der trägt den italienischen Titel Ultimo Squalo. Das heißt bestimmt genau dasselbe auf Deutsch. Ich kann leider kein Italienisch. Und er hat, und das hat auch das Schicksal des Films besiegelt, den englischen Titel, amerikanischen Titel bekommen, The Last Jaws. Da steckt eigentlich auch schon alles drin. Es ist ein Weißer Hai-Rip-Off, der erstaunlicherweise 6 Jahre später erst ins Kino gekommen ist, nach dem Original Weißen Hai. Mein Bruder hat mich damals in den Film mit reingeschleppt. Meine Mutter hatte leider tragischerweise nichts dagegen. Und so konnte ich sehen, wie dieser Hai sozusagen, der übrigens gar nicht mal so schlecht gemacht war, muss man da sagen, wie er dann halt irgendwie ein klassischer Weißer Hai Amity Beach Manier dann auf die Jugendlichen losgeht und auf alle möglichen anderen Leute. So richtig viel fällt mir zu diesem Film eigentlich nicht ein. Er wurde auf jeden Fall von Steven Spielberg und United Artists derart Universal derart ernst genommen, dass es tatsächlich eine Klage gegen diesen Film gab, der dazu geführt hat, dass er nicht mehr gezeigt werden durfte. Also heute kriegt man ihn natürlich auf Blu-ray, man kann ihn sogar komplett auf YouTube sehen. Aber das war ein Film, der damals tatsächlich verboten wurde. Das heißt, die Amerikaner haben durchaus einen ernsten Blick nach Europa gerichtet und haben es sofort abgemahnt und juristische Auseinandersetzungen angestrebt. Sobald diese Italiener, was sie ja vor allen Dingen im Horrorfilm dann ja auch gemacht haben, ab Ende der 70er und dem Beginn der Zombie-Welle, sobald die angefangen haben, die Amerikaner zu kopieren. Und lustig an dem Hai ist nur, also er zeigt, es ist teilweise sehr dämliche Montagen, das Original-Hai-Aufnahmen und diesem Gummihai. Gut, das hat Spielberg mit dem weißen Hai auch gemacht, der, was den Film ja auch leider ein klein wenig abgesetzt hat. Der weiße Hai von Spielberg zeigte auch Hai-Originalaufnahmen, die nicht so ganz passten. Das Dämliche an diesem Gummihai, diesem italienischen Gummihai ist, der macht das immer so, also das machen echte Haie nicht. Wenn Haie jemanden angreifen, dann können die natürlich theoretisch durchs Wasser springen, aber im Regelfall ziehen die einfach jemanden nach unten. Dieser Hai, der hat immer vorher so Hallo gesagt zu seinen Opfern, indem der immer so aus 2 Meter Entfernung hinter denen so einmal aus dem Wasser rausgeguckt hat. Der ist einmal mit der Schnauze nach oben gegangen, damit der Zuschauer diesen Money Shot sehen konnte. Und danach ist er erst nach unten gegangen.
Wie ein Delfin, also wie so Flipper.
Wie ein Flipper. Also wie Flipper hat er erstmal Grüß Gott gesagt. Dann ist er wieder runtergetaucht und dann konnte er, weil man die Effekte unter Wasser wahrscheinlich nicht zeigen konnte oder es zu teuer war, unter Wasser zu drehen, dann erst seine Leute besiegt.
Ja, also den Film würde ich gern noch sehen.
Ich kann dir so ein Best-of schicken.
Ja, ich wusste, und da kann man ja auch bei YouTube, Blu-ray lohnt wahrscheinlich nicht, etwas merkwürdig, dass der Film auf Blu-ray, aber es wird alles nun auf Blu-ray herausgebracht. Ja, sehr
billig Edition.
Aber ich wusste um die Existenz des Films nicht. Klingt jedenfalls wie eine wunderbare Klamotte.
Ja, man merkt schon, meine Beiträge sind heute ein bisschen schneller abgehandelt. Wahrscheinlich, weil das so obskure Dinger sind.
Aber
jetzt machen wir weiter.
Bist du
bei deinem fünften Film schon, glaube ich,
jetzt, ne? Der auch etwas obskur geblieben ist, obwohl er von John Huston ist.
Mit Musik. Eigentlich hätte ich ja lieber Zeit, dass sich was dreht, eingeblendet oder irgendwas von Goleo. Noch ein Lied Goleo, oder sowas oder World in Motion.
Aber es war lange, lange davor. Auch einer der Filme, die damals im Jahrbuch merkwürdig anmuteten. Michael Caine, großer britischer Star, neben Sylvester Stallone, großer amerikanischer Star und Pelé in einem Film über Fußball, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Britische Kriegsgefangene, die gegen die deutschen Besatzer, die sie im Kriegsgefangenenlager festgesetzt haben, im Fußball antreten. Geht auf ein historisches Ereignis zurück, wurde damals auch rekonstruiert. Man wusste aber von diesem Vorgang nichts, also ein ganz kleines Ereignis. Das Kriegsgefangenenlager wurde etwa bei Billy Wilder in Starlark 17 thematisiert und in dem berühmten Film von Hardy Krüger The One That Got Away, britischer Film von 1957. Auch hier und natürlich Gesprengte Ketten mit Steve McQueen von John Sturges. Also das kam schon oft vor. John Huston, der wahrscheinlich meist beschäftigte Regisseur aller Zeiten, der noch im hohen Alter jedes Jahr einen Film gedreht hat, damals ungefähr 70 Jahre alt.
Du weißt ja, was eine seiner letzten Rollen gewesen ist, ne? Das war seine Sprechrolle.
Warte. Mhm. Bei dem Kuscheldrachen. Eine unglaubliche Geschichte.
Ja, also dann ja, stimmt, was ich meinte, das kann sein. Ja? Ich meinte eine seiner letzten, das war tatsächlich die als Sprecher. nämlich auch in einem Disney Dark Age Film, Taran und der Zauberkessel von 85. Das war der Film übrigens, der wirklich fast Disney ruiniert hätte. Da ist er der Sprecher. Ja, Disney hatte das Geld, die konnten ihn haben, aber Taran, nur ganz kurz als Fun Fact, der war wirklich so ein desaströs verlaufender Film, dass er Disney wirklich 85 fast ruiniert hätte. Da John Huston mitgemacht.
Ja, das war nicht John Hustons Schuld. Der galt als Märchenonkel, ähnlich wie Orson Welles, mit dem er in den 70er Jahren noch an dessen Windfilm Die andere Seite des Windes gearbeitet hat. Er sollte den Regisseur, er stellte den Regisseur dar, der eigentlich Orson Welles sein sollte. Und Huston wusste gar nicht, was der Film eigentlich soll und wusste es später noch immer nicht, da Welles den Film niemals fertiggestellt hat, mehrere Jahre dran gearbeitet. Huston wäre das natürlich niemals passiert. Er hat immer kommerzielle Filme gedreht, hat während der 70er Jahre weitergearbeitet. Er hatte Moby Dick inszeniert. Ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, Der Schatz der Sierra Madre gemacht, schon in, oder das Drehbuch geschrieben in den 40er Jahren. Und
mich würde mal interessieren, ob der mit Stallone aneinander geraten ist, weil Stallone hat sehr schnell ein Ego entwickelt und ab 81 danach, ich sag mal nur Rocky 3, Rambo noch nicht, aber er hat ja schon selber auch Regie geführt und Stallone hat damals ja schon geahnt, welche Macht er haben würde. Ich frage mich, ob es da einen Clash der Egos gegeben haben könnte zwischen den beiden gerade. Ja. Kane ist ja eher der Gentleman, der wahrscheinlich nur daneben
steht. Ja, also für Stallone hat wahrscheinlich vor allem damit gespielt, also ein Amerikaner in diesem Film, der von Briten geprägt ist. Michael Caine hat, wenn man überhaupt etwas über die beiden sagen kann, dann, dass sie gar nichts gemein haben und noch weniger haben beide gemein mit Pelé. Ne? Vor allem konnte Stallone wahrscheinlich sogar Fußball spielen, wenn er es auch nie praktiziert hat. Michael Caine ganz bestimmt nicht. Ne? Also der gehört zum Grotesken des Films.
Wenn, dann wäre er der Verteidiger. Ne? Oder defensives Mittelfeld.
Aber nicht einmal das. Und es entsteht das Groteske auch daraus, dass John Huston natürlich als Amerikaner gar kein Gefühl für Soccer hatte. Und also das ist skurril. Pelé ist natürlich dafür die Spielszenen verantwortlich. Und es sind zu viele Spielszenen. Da drumherum nicht viel zu erklären ist.
Wird das Spiel wenigstens per Elfmeter entschieden? Gibt es so Spannungshöhepunkte, die sich auch nach Dramaturgie des Fußballspiels an sich
natürlich, spielen, natürlich.
Rote Karte.
Ja, es geht hin, es wogt hin und her. Man sagt, man ging davon aus, oder die Deutschen gingen natürlich davon aus, müssen sie sofort gewinnen. Ne? Also, aber es ist vor allem natürlich die Rivalität auch nach 1966, gab es damals, war ja vor 1966, aber als der Film ins Kino kam, wusste man natürlich um das Wembley-Tor von 66 und da war wieder die Konkurrenz. Ne? Die Deutschen traten gegen die Engländer. Also, warum Escape to Victory? Die Wette der Engländer war, wenn wir das gewinnen, dann dürfen wir gehen. Darauf hätten sich die Deutschen eigentlich nicht einlassen dürfen. Ne? Deutscher Titel, glaube ich, Sieg oder Flucht oder Sieg. Ne? Flucht oder Sieg. Und das kann man nicht so recht verstehen, denn in dem Sieg lag eigentlich auch die Flucht.
Das gehen. Ja, klar. Ja.
Aber das andere war eben, dass man unter dem Zaun eine Grube gräbt oder den Zaun überwindet oder mit einer Finte entkommt. Ne? Und jetzt treten sie aber gegen die Deutschen an und wie gesagt, es wogt hin und her und es gibt Strafstöße und so weiter.
Gab es dann auch so Spielerkabinen, wo der Trainer eine Rede
gab? Aber ja, natürlich.
Das heißt, sie haben irgend so eine Gefangenenbaracke dann zu so einer Trainerkabine.
Ja, ich glaube, es findet in einem Stadion statt und ich glaube, ich bin nicht sicher bei dem historischen...
Old Trafford.
Ja, nein. In England konnte es natürlich nicht sein.
Ja, ich weiß.
Und in meiner Erinnerung findet es im besetzten Griechenland statt. Da bin ich aber nicht mehr sicher.
Akropolis.
Und es gab tatsächlich ein historisches Ereignis und das ist auch ganz gut dokumentiert. Es gibt eine große Aufsätze darüber, wie die Verhandlungen stattfanden. Und dann sagte man, also das war doch wie Weihnachten an der Front, ne? Wenn an der Demarkationslinie beide Seiten Entschuldigung, für eine Stunde Weihnachten feiern, war für 90 Minuten oder für 2 Stunden der Krieg hier ausgesetzt und er wurde spielerisch ausgetragen. So. Und John Huston hat in fast allen, er hat keine Komödien gedreht, aber er schreckte vor nichts zurück. Und im Jahr 1981 war das natürlich gar kein attraktiver Stoff. Also niemand wollte eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg sehen, in der Deutsche und Engländer antreten. Also
ich hatte den auch überhaupt nicht mehr.
Nein, man kennt den Film.
Er ist natürlich auch klar. Also Michael Caine bringt man damit nicht in Verbindung, John Huston sowieso nicht. Und selbst bei Stallone, aber muss man ja auch sagen, das war ein Jahr, bevor er zum wirklichen Muskelprotz und Actionheld mutierte, kann man ja schon fast sagen. Das war vor Rocky 3 und vor Rambo 1. Das war eigentlich sein letzter Eintrag in einer Filmografie, in der er auch als Dramadarsteller noch eine Rolle spielen
könnte.
Das war
vor First Blood oder zu Deutsch Rambo. Ne?
Ja.
Also First Blood.
Oder wie Fans sagen würden, Rambo 1.
Ja, und da sagte man, na, das ist doch der mal diesen Rocky-Film da gedreht hatte. Ne?
Ja.
Der spielt jetzt bei John Huston mit. Aber er hat dann noch nicht diese Statur, die er mit First Blood gewonnen hat, sondern man sagt, das ist der nach dem Boxerfilm dann nichts Großes.
Selbst Nighthawks, ne, mit Rutger Hauer, das war auch noch irgendwie, wo er diese schöne Aviator-Sonnenbrille trägt, auch so ein typisches 70er Jahre.
Also so viel ist ihm nicht gelungen in diesen 5 Jahren, da er ja eigentlich schon ein Superstar hätte sein müssen. Und dieser Film ist also wirklich eine Marginalie, aber, und er wird auch nicht im Fernsehen gezeigt. Ich habe ihn einmal im Fernsehen gesehen, aber ist nicht so, dass der immer mal wieder gezeigt wird, anders als viele Filme von John Huston.
Okay, nun, ja, nächste Runde, mein vorletzter Film für heute, eingespielt mit dieser Musik. Das war aus Clash of the Titans, Kampf der Titanen von 81. Also auch ein Film, der schlechter gealtert ist als im Vergleich zum Dragon Slayer, was leider mit den Arbeiten des hochdekorierten, ehrwürdigen Ray Harryhausen zu tun hat. Der Film wurde zwar gedreht von einem Mann namens Desmond Davis, den ich gar nicht kenne, aber es war natürlich ein totales Baby von Harryhausen, dem Meister der Stop-Motion. Ich sage nur, Jason und die Argonauten, siebte Reise. Er wollte unbedingt noch mal ein ganz großes Projekt an den Start bringen, was leider im Jahr 1981, im Jahr von Indiana Jones und Dragon Slayer, schon leider nicht mehr so wirklich gut aussah. Aber man konnte zumindest bei Stop Motion, also wenn man Stop Motion würdigt, dann würdigt man ja auch die Liebe, den Stoizismus und die Hingabe, den lauter Modellforscher oder Modellbauer mit sich bringen, die in tausenden Einzeleinstellungen eine Figur immer nur um 1 Millimeter bewegen, damit sie irgendwann an eine Bewegung von 3 Meter pro Sekunde irgendwie hinlegen können. Und da geht es halt sozusagen um, übrigens auch einen Top-Besetzer-Film, muss man ja auch sagen. Der junge Harry Hamlin spielt dort in dieser griechischen Sage den Perseus und wird sozusagen überwacht von so einer Gottesgesellschaft über ihn mit Zeus und Poseidon und die ganze Truppe, jeder weiß ja, wie die heißen, besetzt unter anderem mit Laurence Olivier, Burgess Meredith, ne, also dem, der ist kein Gott spielt, der spielt eher so einen Erdenmann, den kennen wir ja als Mickey aus Rocky, Maggie Smith und so weiter. Also wirklich eine Top-Besetzung, also gerade mit Blick auf Laurence Olivier, der anscheinend nach dem Dracula von Batman. Aber er hat ja Dracula auch schon den Van Helsing gespielt. Er hat anscheinend irgendwie so eine Idee gehabt, für viel Geld in solchen Fantasy-Filmen zu spielen. Und ich meine, der Film ist tatsächlich nicht schlecht. Die Effekte muss man halt vergessen. Es gibt die Eule Bubu, die ganz niedlich ist und so weiter. Und er ist aber trotz seiner teilweise miserablen, nein, es ist gemein, miserabel darf ich eigentlich nicht sagen, aber trotz seiner unangenehm anzusehenden Effekte immer noch ein Film, der sehr atmosphärisch sein kann. Also ich finde, dass die Medusa, die Harryhausen skizziert hat, dass sie sehr, sehr düster aussieht, sehr bösartig aussieht. Und der Showdown, der Kampf zwischen Perseus und dieser Mythengestalt war komplett beeindruckend. Also das habe ich bis heute nicht vergessen. Die Soundeffekte sind da auch sehr toll. Später kämpft er gegen Skorpione, da gibt es so eine eher schlecht montierte, ich weiß gar nicht, ob das da schon Bluescreen gewesen sein könnte, eher so eine schlecht montierte Szene, die ihn zeigt mit überdimensioniert aufgeblasenen Skorpionen, wo man weiß, dass es eigentlich kleinere Tiere sind. Für mich war das ein Film, der mir überhaupt die griechische Sagenwelt näher gebracht hat. Ich kannte da vorher nicht so viel von. Ich kannte Kalibos nicht, ich kannte irgendwie den Styx nicht und ich kannte irgendwie den Fährmann nicht, der sein Goldstück haben will. Ich kannte natürlich die Medusa auch nicht. Und das eigentlich Interessante ist ja, dass der Film, wenn er die Gotteswelt oben zeigt, dass er diese Götter, wie sie untereinander zanken, sowieso eigentlich so als eine Streitgesellschaft darstellt. Das sind alles keine Heiligen. Und gerade Zeus ist immer derjenige, der irgendwie sich so blöd immer verkleidet, um auf die Erde zu gehen, nur damit er Sex haben kann. Das wird auch nochmal ganz deutlich dargestellt. Zeus ist nicht irgendwie der große Boss, der irgendwie sehr gütig ist. Das ist einer, der halt, salopp gesagt, halt auch mal einen wegstecken will.
Ja, eine fragwürdige Gestalt, ne, im Götterhimmel. Und Götter müssen natürlich auch keine Heiligen sein. Das Heilige ist ja eine Erfindung der Menschen. Aber die Götter sind ja auch Erfindungen der Menschen. Also, das muss ein faszinierender Film sein. Ich habe den damals auch im Zusammenhang mit Laurence Olivier, Burgess Meredith kannte ich wahrscheinlich, ich kannte schon das Gesicht von Burgess Meredith, aber der hat ihn nicht mit dem Namen verbunden. Das war mir nicht aufgefallen. Aber jetzt kommen wir zu dem ultimativen Film des Jahres.
Ich wollte warte.
Ja, gut.
Und eine Sache wollte ich sagen, gerade weil ihr merkt das ja selber, ne? Wir rasseln heute ziemlich durch meine Filme durch. Wielander ist nicht so richtig dabei heute bei meinem Welt. Also das geht bei mir in 5. Ich weiß, ich bin ja auch tendenziell eher schneller Redner, aber ja. Wenn Wielander dann die Schere ansetzt, geht schneller. Deswegen möchte ich noch, bevor wir in Rekordzeit jetzt Kampf der Titanen abgehalten haben, nochmal sagen, Harry Hamlin, den kennst du ja unter anderem auch noch aus Mad Men wahrscheinlich. Ja. Harry Hamlin hat später durchaus noch eine Karriere noch hingelegt. Also, und er war da halt noch ein sehr physischer Schauspieler, der das auch sehr überzeugend gemacht hat. Also fast schon wie so ein Swashbuckler. Aber später als zugeknöpfter Anwalt in Mad Men ist ein toller Typ, finde ich. Also ich weiß gar nicht, ob er jetzt groß noch anders Karriere gemacht hat. Ich glaube, in Hollywood selber ging es im Kino
zumindest. Immerhin ist er noch da.
Ja.
Und Swashbuckler, das ist ein sehr, sehr guter Begriff, der eigentlich für Errol Flynn reserviert
und der Fairbanks-Familie.
Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass ich meine Filme hier weiter ausführe, als du deinen Film.
Ich werde die Stoppuhr stellen.
Ja, wir können das später überprüfen. Ich will jedenfalls nicht ausführlicher über meine Filme sprechen. Wir kommen jetzt aber zu einem gemeinsamen Film.
Ist das schon dein letzter? Nee, ne?
Doch.
Oder oh, ist ja aber auch von mir kommt, von mir kommt noch einer.
Von dir kommt jetzt.
Nee, erstmal kommt von
dieser
dir, ja.
Musik.
Nee, erstmal kommt deiner jetzt. Nein, ne? Ich hab ja gerade die Titanen gemacht.
Ja,
jetzt
ist aber ich habe doch Absence of Malice und Fort Apache besprochen.
Ja.
Und wollte jetzt keinen Film mehr besprechen, denn insgesamt sind es
1, 2, 3, 4, 5,
wenn man die zusammen.
Ja, dann kommt mein letzter jetzt, wenn du willst.
Ja, okay. Nee, aber jetzt kommt unser gemeinsamer Film nach der Musik. Klapperschlange,
Snake
Plissken.
Weißt du, ich habe ja dazu, liebe Zuhörer, ihr wisst das, kein 80er-Jahrgang ohne einen Carpenter-Film, den wir aussuchen. Ich habe hier so ein bisschen, ich will es ein bisschen rascheln, unser Toningenieur Marlon wird das wahrscheinlich ein bisschen verfluchen. Er sagt immer, wir sollen nicht so viel mit Papier rascheln. Aber ich habe mal für Rolling Stone sowas mal aufgeschrieben und da wollte ich mich mal kurz draus bedienen. Ich muss es nämlich tatsächlich auch mal ablesen. Also, die Klapperschlange, ne? Escape from New York. Natürlich muss der Film heißen Escape from New York und nicht die Klapperschlange. Allein schon, also, ja, weil also
mal ganz. Snake, please.
Ja, okay, Snake ist in Ordnung, aber, also, ich bezweifle zwar, dass die deutschen Titelschöpfer dieses Films jetzt zuhören, aber so doof kann man eigentlich nicht sein. Denn natürlich sieht man auf den Plakaten schon, dass Snake eine Tätowierung hat. Das ist aber keine Klapperschlange. Das ist eine Kobra. Mhm. Also ich meine, wie kann man den Film denn die Klapperschlange nennen? Der wird im Film auch nicht Klapperschlange genannt. Und auf den Plakaten heißt er auch nicht Plissken, sondern Plesken. So, das nur so auf nebenbei.
Auf
dem deutschen Plakat. Also eine unfassbare Idiotie, die ich in keiner Weise gutheißen kann. Naja, will es auch nicht zu kathedral klingen, pastoral meine ich. Ich will mal kurz mal, ich muss das mal kurz irgendwie ablesen. Natürlich kennt jeder die Geschichte. Snake muss rein, Präsident muss raus, Manhattan, ein einziger Knast. Twin Towers, auf denen muss er landen, oder zumindest er sieht die Twin Towers, was ja auch so eine 9-11-Atmo vorweggenommen hat. Das war ein futuristischer Film. Aber was mich am meisten tatsächlich gepackt hat bei Klapperschlange, Kobraschlange, ist das sind tatsächlich die Dialoge. Und zwar hat also William Gibson, den kennen wir, den Schriftsteller, Neuromancer und so weiter, der hat mal erzählt, dass das Prägendste, was es für Science Fiction überhaupt geben kann, die sogenannten Throwaway-Lines sind, also Dialogzeilen, die nur so eingeworfen werden, nicht viel erklären, aber dann in den Gedanken der Zuschauer so einen richtigen Gedankenkosmos auf einmal aufwerfen. Also das, er hat geschrieben, dieser eine kurze Moment war bestes Beispiel für gelungene Sci-Fi, nämlich, dass eine nebensächliche Referenz unglaublich viel implizieren kann. Und zwar meint er Folgendes. Es gibt eine Zusammenkunft zwischen Lee Van Cleef, der spielt Hawk, auch ein geiler Name mit U statt mit W, der Snake aus dem Knast rausholt und sagt, pass auf, hier kriegst du einen Auftrag, willst du den machen? Und dann erklärt er, warum. Und dann sagt er folgenden Satz. You flew the Gulfire over Leningrad. You know how to get in quiet. You're all I got. Und das ist die eigentliche Kunst. Gulfire over Leningrad. Es wird impliziert, dass es in diesem Krieg, den es gegeben hat zwischen Amerika und Russland, das Spiel 1997, wurde 81 gedreht, also man geht davon aus, Kalte Krieg wird immer schlimmer und so weiter. Und dann sagt er, you flew the Gulfire over Leningrad. Und dann werden halt, fand ich noch spektakulärer als alles, was in Manhattan dann passiert ist, als Snake da gelandet ist, nämlich dass gezeigt wird, es gibt diesen Krieg. Und dann gibt es halt irgendwie, also wie so eine Vita aus einer anderen Welt. Er war bei den Special Forces Texas Thunder. So, solche Sachen, ne? Special Forces Unit, Black Light. Also der wird ein Drumherum konstruiert, was William Gibson auch schon gezeigt hat, eine Throwaway-Line, die fast noch brillanter ist als der Film an sich. Und wenn du dir den Film mal ansiehst, ne, wie geil der aussieht, wenn du den Film heute drehen würdest, würde der 300 Millionen kosten. Und Carpenter, der hat sich einfach gesagt, okay, ich will einen apokalyptischen Film drehen in einem Amerika der Zukunft, ganz Manhattan ist ein Knast. Und da hat er dann zu seinem Produktionsdesigner gesagt, such mir den dreckigsten Ort in Amerika, den du finden kannst. Und dann sind die, ich muss das mal kurz schauen, ich habe mir das geschrieben, ich glaube, das war das Philadelphia oder irgendwo in St. Illinois gelandet. Da haben sie sozusagen den Dreck, hier, im Osten von St. Louis, Illinois, haben sie das gefunden. Also war wahrscheinlich auch eine Beleidigung für die Bewohner von St. Louis, dass sie hingegangen sind.
Ja,
und da sind die einfach in so ein slumartiges Gebiet gegangen, konnten mit dem Bürgermeister reden, dass sie mir eben so viel Dreharbeiten auch den Strom abstellen von den ganzen Blocks, also die armen Leute dann auch keinen Strom hatten. Und da konnten sie dann dieses geile Ding drehen, was damals vielleicht 10 gekostet hat und heute 300 Millionen kosten würde. Und das kam übrigens nach The Fog. Also Carpenter hatte wirklich einen Lauf im Alter von 34, 35 Jahren.
Nun habe ich dir konzentriert und fasziniert zugehört. Man könnte meinen, dass Carpenter auch die brennenden Mülltonnen erfunden hat, ne? Oder die Gasflaschen vorher. Ja. Aber die blaken da immer zu auf den Dächern und in diesem Slumgebiet oder in diesem schmuddeligen, an diesem schmuddeligen Drehort und in den Sets, die damals natürlich sehr, sehr beeindruckend waren, so wie ein Jahr später dann Blade Runner. Das sind Filme, deren gesamte Dekors und deren Konstruktion mir ganz lebendig in Erinnerung geblieben ist.
Weißt du, wer da mitmacht unter anderem auch?
In
Escape?
Nee.
In so einer Nebenrolle, da spielt er den Bodyguard von Präsidenten Donald Pleasence, Stephen Ford. Das ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten Gerald.
Ah.
Der spielt, den sieht man nur kurz in so einer fast schon unfreiwillig lustigen Szene, wie er versucht in Zeitlupe mit einer MG so eine Kabinentür aufzustoßen, was natürlich gar in Zeitlupe natürlich gar nicht geht. War so ein bisschen doof, aber er hat halt viel so vorweggegriffen. Also das Flugzeugattentat an sich, also du rast mit dem Flugzeug in ein Hochhaus, was natürlich sehr nach 9-11 ausgesehen hat. Und natürlich eine politische Implikation ist, der Duke von New York, also der Anführer der Kriminellen, natürlich ein Schwarzer ist, Isaac Hayes. Ja. Ne? Sozusagen die Machtverhältnisse umgedreht.
Ja.
Was natürlich, was bei Carpenter wirklich bemerkenswert ist, weil er als einer der wenigen Regisseure gilt, die das sogenannte Colorblind Casting vertreten haben. Also sprich, nach Ethnien, also verschiedene Angehörige einer Ethnie in verschiedenen Rollen besetzt haben, ohne dass diese Ethnie eine Rolle gespielt hat. Das war da halt ein bisschen anders.
Naja,
da hat
er bewusst. Aber das bedeutet natürlich dennoch immer etwas, oder es ist nicht zu ignorieren,
dass ja, Isaac Hayes ein das meine ich ja. Das wäre die Ausnahme. Ja. Du hast da den Duke von New York, den Anführer der. Den Herrscher, das hat ja Romero mit Land of the Dead, hat er ja auch einen Afroamerikaner genommen. Da spielte das natürlich eine Rolle. So, bei anderen Filmen spielt es keine Rolle. Spielte bei Das Ding aus einer Welt keine Rolle, ob ein Afroamerikaner mit dabei war, weil das nie herausgehoben wurde. Bei Fürsten der Dunkelheit, das asiatische Forscher.
In Das Ding aus einer anderen Welt. Allerdings hätte er wohl kaum auf Kurt Russell verzichtet oder einen schwarzen Schauspieler anstelle von Kurt Russell
genommen. Das Studio wollte Charles Bronson haben oder Tommy Lee Jones. Und da hat dann Carpenter gesagt,
Tommy
Lee Jones oder Charles Bronson. Vielleicht hätten beide gepasst, aber ich meine, man muss sich das immer, er kannte Russell schon von seinem Elvis-TV-Film, er konnte Elvis gut spielen und es war ja auch der Beginn der wunderbaren Freundschaft zwischen den beiden, wie es die in diesem Genre eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und Russell, der macht es ja auch perfekt. Also es ist eine so überzeugende Darstellung, die man da sieht in diesem Film. Naja, Carpenter hat ihn gedreht unter dem Eindruck, also er ist ja ein überzeugter Linksaktivist auch gewesen und er hatte irgendwie Watergate erlebt, dann die Besetzung der Botschaft in Teheran und all das hat ihn halt dazu geführt, diese geniale Geschichte über diesen korrupten Präsidenten dann auch zu erzählen. Donald Pleasence lässt sich weinend befreien, aber bedankt sich am Ende bei seinem Retter auch nicht.
Ja, und Donald Pleasence, du hast ja gesagt, als Schurke, ein Cartoon bei James Bond. Mir hat er immer gefallen, übrigens auch in einer Columbo-Episode, in der er einen Weinexperten, wie sagt man Gourmet oder Sommelier ist er eigentlich nicht, aber er ist ein richtiger Weinverkäufer, ein Connoisseur in Amerika und also das Verschlagene und das Rattige von Donald Pleasence und das Seifige, das ist einzigartig und das ist ja auch wunderbar in Escape from New York also noch einmal zurück in das Jahr 1981 oder vielmehr 1982, als wirklich jeder, den ich kannte, und alle waren zu jung, alle haben Snake Plissken geguckt, alle waren mit Augenklappen getragen. Das war eigentlich der Film noch mehr als Jäger des verlorenen Schatzes. Den Lederhut hat niemand gehört. Ich weiß, du hast den Hut von Indiana Jones.
Aber ich habe auch die Jacke von Indiana Jones.
Aber also, wir haben alle Augenklappe getragen.
Ja, also genau, du hast recht, das ist wahrscheinlich ein prägender Film als Riders, weil bei Jäger des verlorenen Schatzes, der hätte nicht 81 gedreht werden müssen natürlich. Ne? Also er spielt ja sowieso in den 30ern. Er hätte auch von 79 stammen können oder von 82. Das war nicht der Film, der das Jahr 81 so zum Ausdruck gebracht hat wie die Klapperschlange. Ne? Klapperschlange ist halt der Film, der den Kalten Krieg halt irgendwie nochmal thematisiert hat. Nicht nur den Kalten Krieg, sondern den echten Krieg.
No Future, sauer Regen.
Ja, sauer Regen Brände, und solche Sachen.
Mülltonnen,
und ja, also sie reden ja irgendwie, also die Waffe, um die es da geht, die wird mit Cold Fusion halt irgendwie bezeichnet. Mhm. Ne? Also irgendwie so eine Kernenergiegeschichte, die auch keiner wirklich verstehen soll. Der Koffercode, das ist ja alles auch eher so ein MacGuffin halt irgendwie, ne, für die ganz andere Geschichte. Wer natürlich auch in dem Film mitspielt, ist Harry Dean Stanton.
Ja.
Mit dem schönen Rollennamen Brain.
Ja.
Der hat dann eine Rolle.
Stanton, der auch in Aliens, in Alien.
Oder Alien 1.
Eine Nebenrolle. Alien 1. Spielt da auch eine Nebenrolle, eindrucksvoll, aber wird bald abgeräumt vom Monster.
Ja, ich weiß nicht, ich wollte nur kurz zu Carpenter sagen, ich hätte ja fast seinen ersten Auftritt in Europa mitbekommen, der war geplant für Reykjavik 2016. Da haben wir sogar extra unseren Urlaub drum gelegt, meine Frau und ich. Dann musste er deswegen irgendwas, nee, das All Tomorrow's Parties in Island wurde abgesagt, weil die Pleite gemacht haben. Die waren hinter der Zeit. Und da hätte er seinen
ersten. Ja, weil sie wahrscheinlich Carpenter verpflichtet
hatten. Die hatten ein super Booking. Also es war so horrormäßig. Mhm. Die hatten irgendwie nicht nur Carpenter, sondern auch den, der irgendwie einer, der zur Rockband Goblin gehört hat, also nicht den Hauptgoblin-Leuten, sondern einer, der sich abgespaltet hat. Dann einen, der irgendwie, ich glaube, weiß nicht, ob es Riz Ortolani war oder irgendeiner, der irgendwie zu Zombie 3 was gemacht hat. Die hätten alle kommen sollen. Mhm. Und da musste All Tomorrow's Party ja pleite machen. Und Carpenter beginnt seine Konzerte mit der Titelmusik von Escape from New York. Und als dann irgendwie der fette Synthi einsetzt, da werden dann die Twin Towers nochmal eingeblendet, die es jetzt nicht mehr gibt. In dem Sinne.
Mhm. Ja. Ja, das ist der Abschluss der Filme von 1981.
Teil 1.
Und der erste Teil. Im zweiten Teil sprechen wir unter anderem über natürlich das Boot.
Christiane F.
Christiane F. Ein Film, über den Sasan spricht, Thief. Body Heat hast du vorhin angekündigt. Und Ragtime von Milos Forman und natürlich Mephisto von István Csávó. Ja, vielen Dank und bis demnächst 1981.
Bis bald.